in my homeland, Baden-Württemberg.
Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, am 10. Juli 2025 durch Konrad. Die Themen: 21 Tage strampeln für besseres Radfahren. Edeka Hieber erneut als Gegner in Arbeitsgerichtsverfahren. Ausgewählte Meldungen aus der Rhein-Neckar-Region, verfasst durch den Bermuda-Funk Mannheim. Stadtradeln hat begonnen, das heißt, in Staufen wird stattgeradelt. Und was es damit auf sich hat, da frage ich ganz einfach Eggy und sage erstmal Servus Eggy.
Hallo. Stadtradeln ist zwar in Staufen, aber nicht nur. Es ist eine bundesweite Aktion, die hier in Baden-Württemberg intensiv auch vom Land unterstützt wird. Was ist Stadtradeln? Die Kommune kann sich anmelden und dann können sich Gruppen bilden, die beim Radeln mitmachen. Das Stadtradeln geht immer 3 Wochen. Sinn und Ziel ist es, dass möglichst viele mitmachen und möglichst viele Kilometer zusammenradeln innerhalb der 3 Wochen.
Mit anderen Worten, das ist sowas Ähnliches wie eine Motivation vom Auto und auch vom ÖPNV irgendwie aufs Fahrrad umzusteigen und zu zeigen, was ist eigentlich möglich, wenn ich das Ganze hier mit dem Fahrrad zurücklege.
Genau. Es ist, um die Leute zu motivieren, ihr Rad mal wieder aus dem Keller zu holen und wieder zu aktivieren. Und ein bisschen der Wettbewerbscharakter macht, dass die Leute auch ein bisschen gefordert sind und auch wieder das Gefühl dafür kriegen, was man mit dem Fahrrad alles machen kann und erreichen kann.
Naja, es gibt natürlich Menschen, die, sagen wir mal so, ein bisschen schummeln. Und wenn ich jetzt Fahrrad fahre, dann gleich mal ein paar Kilometer dazu addieren oder so oder irgendwie halt. Das heißt, wie funktioniert denn das Ganze? Einfach Fahrradfahren, das kann ja jeder.
Ja, am optimalsten läuft es über eine App auf dem Handy. Man lädt sich die App runter, meldet sich an und die App zeichnet dann die gefahrene Strecke und Kilometer auf und übermittelt sie zentral nach Berlin. Da ist eine Fachgruppe, eine Organisation, die das sammelt und anonym auswertet. Was ich schon festgestellt habe, ist, wenn man zu schnell fährt, also die Auswertung kann erkennen, ob man mit dem Auto gefahren ist oder ob man ganz langsam zu Fuß läuft. Also wenn es zu schnell oder zu langsam ist, wird es aussortiert. Und was auch ist, man kann zwar händisch nachtragen, aber es wird eine Plausibilitätsprüfung gemacht, ob das so sein kann. Im anderen Fall aber auch, wenn jemand jetzt zum Beispiel so eine Donauradtour macht und hier von Staufen losfährt und dann 3 Wochen unterwegs ist bis Budapest und zurück, das zählt dann auch und es gibt dann mächtig Kilometer.
Und wenn ich jetzt hingehe und in Staufen zum Beispiel in die Innenstadt reinfahre, darf man ja nicht unbedingt da in die Fußgängerzone, aber trotzdem, das heißt, ich setze mich einfach aufs Rädel drauf und tue langsam und vorsichtig mich durch die Menschenmassen in der Innenstadt durchschlängeln. Gut, so viele gibt es da auch nicht, aber trotzdem, man muss da schon ein bisschen langsamer fahren. Das würde dann nicht mehr zählen, weil ich einfach zu langsam bin.
Ja doch, also die Untergrenze ist irgendwo zwischen 4 und 3 Stundenkilometer und so schnell muss man schon fahren, weil man sonst vom Rad kippt. Was allerdings schon ist, wenn man dann ganz langsam fährt oder absteigt, dann zählt es natürlich nicht mehr.
Mhm. Und für die schnelleren Fahrer, ich meine 30 Stundenkilometer, das schafft doch ein ambitionierter junger Mann, der entsprechend trainiert ist und ein sehr gutes Rad hat und ein bisschen ambitioniert ist auch noch dazu und entsprechend in die Pedale reintritt. Ab wann zählt denn die schnelle Geschwindigkeit nicht mehr?
Das sind so die höheren die Höhengeschwindigkeiten werden schon registriert. Wie gesagt, da findet eine Es wird ja auch die Strecke aufgezeichnet. Es findet eine Plausibilitätsprüfung statt, ob das alles Autostraßen sind. Oder, also wenn jetzt ein Rennradfahrer ganz schnell, also eigentlich ein Profi und alles mit der, auf der Straße fährt, dann fällt er auch raus. Aber das ist, die Grenze ist irgendwo bei 50 Stundenkilometer oder so.
Naja, gut, das schaffe ich nicht mehr. 50 Stundenkilometer, das heißt also, ich kann fahren, wo ich möchte. Selbstverständlich nicht auf der Autobahn, weil auf der Autobahn darf ich mit dem Rad nicht drauf. Aber sonst wäre das schon irgendwo möglich. Jetzt habe ich natürlich jede Menge Fragen. Die kannst du gar nicht alle beantworten, Ecki. Das heißt, weder die Zeit noch, glaube ich, dein Wissen reicht dazu aus. Kann ich mich da irgendwie noch kundig machen?
Ja, natürlich. Zum einen gibt es hier in Staufen. Staufen hat eine Homepage aufgestellt, um für Stadtradeln zu werben. Wenn man auf staufen.de geht und dann Stadtradeln sucht, wird man hingeleitet. Es gibt natürlich auch eine Homepage vom Land. Da ist, wenn man nach Radkultur sucht, kommt man dann auch hin. Oder wenn man einfach nur stadtradeln.de eingibt, wird man auch auf die Auskunftsseiten geleitet.
Mit anderen Worten, man hat entsprechend Internetzugang und kann dann einiges erfahren. Noch eine Frage. Ich habe gehört, die Städte geben jeweils eigene Preise raus, die irgendwas mit dem Stadtradeln zu tun hat. Wie sieht es hier in Staufen aus?
Ja, am 30.07., also so 2 Wochen nach Ende, gibt es eine kleine Veranstaltung vor dem Rathaus und da gibt es so kleine Anerkennungspreise für die Menschen, die viel gefahren sind, für die Gruppen, die viel Kilometer zusammengebracht haben. Die werden dann beglückwünscht und geehrt. Aber es ist mehr so Anerkennung, also ist kein großer, wertvoller Preis.
Jetzt ist es so, die haben ja alle Informationen jetzt, wer was fährt, wie, wo. Wird es noch irgendwie ausgewertet? Kommt es in irgendeine Aktion hinein?
Ja, also aus den Daten, die da in Berlin zusammenlaufen, wird eine Statistik für die Stadt erstellt. Die kann die Stadt dann abrufen. Ich habe mich jetzt mit den Zuständigen in der Stadt auch kurz geschlossen, sodass ich ein bisschen Einblick in die Auswertungen habe. Und ich bin jetzt dann mit anderen Freiwilligen dabei, das auch auszuwerten und Empfehlungen für die Stadt auszusprechen, wo man den Radverkehr erleichtern und verbessern kann. Staufen hat ja auch ihre Verkehrsplanung erneuert und da sind auch Teile für die Radfahrer drin und Radwege und die sind teilweise gut, aber teilweise auch noch verbesserungsbedürftig und da versuche ich meine Erkenntnisse bzw. die Ergebnisse aus dem Stadtradeln einzubringen. Also insofern ist das Stadtradeln dann nicht nur für die individuellen Leute was Gutes, sondern auch für die Stadtplanung in Bezug auf Rad- und Fußverkehr.
Staufen ist ja bekannt dafür, dass es relativ konservativ ist oder andersrum ausgedrückt, die Burgruine wird immer noch Staufener Burg genannt, obwohl schon seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten verfallen bzw. nur noch Steingemäuer. Und die Radwege hier in Staufen sind, naja, das heißt, nachdem ein Radweg jahrelang auf eine Treppe zugeführt hat und es moniert wurde, wurde schlicht und ergreifend dieser Radweg geschlossen und das Problem damit gelöst. Achten die tatsächlich auf die Auswertung und ist es tatsächlich irgendwie eingeflossen in diese neue, in diesen neuen Stadtwegeplan oder ist es eher so, dass das zufälligerweise da irgendwie mit hineingekommen ist?
Man merkt schon, dass Teile einfließen, dass was gemacht wird, aber es ist natürlich jetzt aus Radfahrer- und Fußgängersicht viel zu wenig. Es wird immer noch viel zu viel Wert auf Auto gelegt. Allerdings gibt es ja vom Land Baden-Württemberg her auch Vorgaben. Also das merkt man außenrum, umstaufen tut sich viel in puncto Radwege und Radstraßen. Und wir hoffen und arbeiten dran und versuchen Einfluss zu nehmen, dass auch in Staufen die Situation sich verbessert und da mehr getan wird.
Der wievielte, ja, das wievielte Stadtradeln ist das für Staufen?
Ach so, Staufen ist erst das zweite Mal dabei. Stadtradeln gibt es schon länger und ich kenne es auch aus Freiburg, die machen auch oft mit. Nachdem ich mit anderen hier Klimaschutzgruppen vor jetzt circa 2 Jahren uns zu Wort gemeldet haben und vorgesprochen haben, hat sich Staufen letztes Jahr bereit erklärt, sich anzumelden und mitzumachen. Und es ist aber dann ein großer Erfolg geworden, weil schon beim ersten Mal letztes Jahr viele mitgemacht haben.
Mit anderen Worten, man kann noch mitmachen, das heißt noch einsteigen. Die Aktion zumindest für Staufen ist noch nicht vorbei. Und im nächsten Jahr gibt es höchstwahrscheinlich wieder Stadtradeln. Es gibt Stadtradeln praktisch in vielen, vielen Kommunen. Und Kommunen können sich fürs nächste Jahr wohl auch dann anmelden, um eben auch mitzumachen. Das zweite Mal hier in Staufen, das heißt ein bisschen was von den Ergebnissen ist wohl schon eingeflossen in den neuen Wegeplan. Und alle guten Dinge sind zumindest 3. Das heißt, zumindest wenn im nächsten Jahr nochmal stattgeradelt wird, dann wird es sicherlich besser und besser und besser. Hoffen wir mal das Ganze. Und entsprechend werden unsere Radwege auch besser. Das ist ein Gewinn für alle. Und wer auf den persönlichen Gewinn aus ist, nun jede Stadt gibt dazu ein bisschen was persönlich dazu, dass auch der Radfahrer, die Radfahrerin entsprechend was abkriegt. Ecki, ich danke dir mal für das Gespräch.
Ja, danke auch.
Näheres unter stadtradeln.de. Edeka Hieber erneut als Gegner in Arbeitsgerichtsverfahren. Vor über einem Jahr kündigte ein großer lokaler Edeka-Händler seinem Arbeitnehmer Herrn S. fristlos und auch ordentlich. Der Mitarbeiter hatte eigentlich einen Betriebsrat gründen wollen. Nachdem das Arbeitsgericht Freiburg am 15. Mai die Kündigung aufgehoben hatte, Radio Dreigland berichtete, bekam Herr S. noch am gleichen Tag erneut eine fristlose und hilfsweise eine ordentliche Kündigung. Nun warf man ihm vor, er habe im mündlichen Termin vor dem Arbeitsgericht auf dem selben Tag die Unwahrheit gesagt. Knapp 2 Monate später fand nun ein erster mündlicher Termin statt, eine Güteverhandlung. Der Vorsitzende Richter Mohn versuchte einzuloten, ob es eine gütliche Einigung geben könnte. Seitens des Klägers wurde dies abgelehnt. Deshalb wurde für den 14. Oktober 2025 eine mündliche Hauptverhandlung angesetzt. Im Anschluss an den Gütertermin sprach Radio Dreigland mit dem anwaltlichen Vertreter des klagenden Arbeitnehmers. Rechtsanwalt Winfried Jörsen ist unter anderem Fachanwalt für Arbeitsrecht in Freiburg.
Herr Rechtsanwalt Jörsen, wir haben heute einen Gütetermin hinsichtlich der erneuten fristlosen, hilfsweise ordentlich erklärten Kündigung. Wie schätzen Sie den heutigen Gütetermin ein?
In der Allgemeinheit kann ich das schlecht beantworten. Sie haben gehört, dass der Richter es für möglich hält, dass auf eine angebliche Falschaussage meines Mandanten dann die fristlose Kündigung gestützt werden kann. Wir haben hier das Problem, wie bei manchen verhaltenswidrigen Kündigungen, das, und deswegen muss ich ja auch überlegen, was ich sage, alles, was man sagt, wieder gegen einen verwendet werden kann. Und dementsprechend ist es dann schwierig, sich in der Sache zu äußern, weil jeder Vortrag, der dem Vortrag des Arbeitgebers widerspricht, ist dem Vorwurf ausgesetzt, die Unwahrheit zu sagen. Und das zeigt, wie schwierig es manchmal sein kann, wenn der Arbeitgeber absolut entschlossen ist, sich von dem Arbeitnehmer zu trennen, wie man sich da überhaupt einlassen kann, ohne wehrlos zu sein. Am Ende gibt man das zu, was, wie gesagt, nicht hier der Anlass war. Der Mandant hat die Wahrheit gesagt. dann hat man dem Arbeitgeber sozusagen den Grund geliefert, den er wollte. Bestreitet man es, gibt man ihm den nächsten Kündigungsgrund, der dann wieder für so ein Verfahren ja ausreichen sollte. Das ist das Grundproblem.
Wenn wir jetzt mal von diesem konkreten Einzelfall weggehen, Sie vertreten ja regelmäßig Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kündigungsschutzprozessen. Wie ist Ihre Erfahrung im Umgang mit solchen Vorwürfen in anderen Verfahren?
Ja, wie gesagt, dieses Problem, was uns jetzt heute begegnet, ist mir schon mal in ähnlicher Form begegnet. Ansonsten muss man halt sagen, und das ist hier der Sonderfall, dass der Kläger wirklich entschlossen ist, in meinen Augen aus idealistischen Motiven, die aber natürlich völlig legitim sind, einen Betriebsrat zu gründen und dementsprechend dann auch eben sich nicht auf welche Abfindungsvergleiche auch immer einlassen wollte, sondern seinen Arbeitsplatz behalten. Die meisten Arbeitnehmer, die hätten sich schon längst geeinigt. Ne? Also wie gesagt, ich will da niemandem sagen, er hätte sich ein müssen. Im Gegenteil, ich will nur sagen, die meisten halten das nicht durch.
Eine letzte Frage. Wir sprechen ja jetzt über ein Anfangsgeschehen, das, wie Sie ja gesagt haben, ein Jahr und zwei Monate zurückliegt. Ist es eine typische Verfahrensdauer?
Das Verfahren war tatsächlich in der ersten Instanz, also das vorherige Verfahren, aus meiner Sicht ungewöhnlich lang. Es hatte einen Kammertermin gegeben, der war ursprünglich für Oktober geplant. Das hatte schon ein bisschen gedauert, bis wir überhaupt den Gütetermin hatten. Wie gesagt, die Kündigungen datierten auf Ende April, Anfang Mai. Und der Termin wurde dann im Oktober aufgehoben, wenn ich mich richtig erinnere, damals aufgrund von einer Kranken der Richterin. Wie dem auch sei, dann gab es einen weiteren Termin im Dezember, der wurde aufgehoben. Und dann gab es einen Termin im Februar, wo ich dann dachte, da würde der Rechtsstreit entschieden. Und dann hat die Richterin dann nochmal entschieden, wegen dieses Auflösungsantrags, der jetzt hier das Thema ist, dann nochmal zu vertagen, um der Gegenseite nochmal Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Und so war man dann schließlich am 15. Mai. Das ist natürlich auch ein Punkt, woran man sieht, ein Arbeitnehmer kann normalerweise gar nicht so lange warten. Das Leben muss weitergehen und das war schon ein Problem. Oder wäre noch ein stärkeres Problem gewesen, wenn der Kläger nicht so fest entschlossen gewesen wäre.
Unsere Kollegen des Bermuda-Funks Mannheim haben das Wort mit Sonarmeldungen.
Autobahnsperrungen wegen Hitzeschäden waren ein Thema in den Medien. A3, A14 und in der Rhein-Neckar-Region die A5 und A6 waren in der letzten Woche gesperrt. Gründe dafür die hohen Temperaturen und hohe Belastungen. Die Belastung, die ein Fahrzeug auf eine Straße ausübt, steigt nicht einfach proportional mit dem Gewicht oder überproportional, nämlich in etwa mit der vierten Potenz der Achslast. Diese sogenannte vierte Potenzregel, Ende der 1950er Jahre in den USA empirisch belegt, bedeutet: Verdoppeln wir die Achslast, wächst die Straßenschädigung nicht doppelt, sondern 16-fach. Egal ob ein LKW Güter transportiert oder ein SUV das Ego des Fahrers. Diese fundamentale Erkenntnis, dass die Achslast auf das Notwendige zu beschränken ist, um Schäden und damit Kosten für die Allgemeinheit abzuwenden, ist aber kein Thema in der politischen Alltagsbetrachtung. Zusätzlich sind hitzebedingte Straßenschäden ein weiteres gravierendes Problem. Bei Betonfahrbahnen führen hohe Temperaturen mitunter zu Abplatzungen, Aufwölbungen oder plötzlichen Blow-ups, bei denen sich ganze Platten verschieben oder brechen. Diese Blow-ups sind spektakulär und werden in den Medien als Fahrbahnsprengung bezeichnet, treten zwar in statistischen Zahlen niedrig auf, Betonfahrbahnen machen aber auch, in Anführungszeichen nur, 30% der bundesdeutschen Fahrbahnen aus, stellen aber ein ständiges Risikopotenzial für Leib und Leben dar. Beim Asphalt treten andere Probleme auf. Als thermoplastisches Material wird er dabei Hitze bei weicher, was Spurrinnen, Blasenbildung und Aufwölbung begünstigt, Gefahren, die insbesondere bei Regen durch schlecht abfließendes Wasser zusätzlich eskalieren können. Die Praxis zeigt, gerade bei länger andauernden Hitzeperioden kombiniert mit hohem SUV-LKW-Anteil und Staus verschärfen sich diese Schäden drastisch. Bei Fahrbahnbelägen, Aus Betonplatten, meist aus den 1960er Jahren, müssen die Fugen regelmäßig gewartet werden, was Geld kostet und daher meist ignoriert wird. Hitzebeständiger sind zwar Asphaltstraßen, dort treten gesundheitliche Risiken aber bereits bei der Herstellung auf. Gesundheitsschädliche Bitumendämpfe, die beim Einbau von Heißasphalt entstehen, sind seit langem ein bekanntes, aber politisch verzögertes Thema. Bitumenkondensate gelten als potenziell krebserregend. Der festgelegte Arbeitsplatzgrenzwert von maximal 1,5 Milligramm pro Kubikmeter Luft wird seit 2019 offiziell anerkannt, aber immer wieder durch Übergangsregelungen ausgesetzt und in der Arbeitspraxis regelmäßig mit gemessenen Werten von 5 bis 8 Milligramm pro Kubikmeter Luft deutlich überschritten. Ab dem 01.01.2027 soll nun der MAK, also die maximale Arbeitsplatzkonzentration, verbindlich werden. Ein Schritt, der längst überfällig ist, aber schon jetzt von der Industrie torpediert wird. Das sogenannte Stopp-Prinzip, das im Arbeitsschutz eine Reihenfolge von Maßnahmen vorgibt, Substitution für S, technische Maßnahmen für T, Organisation für O, und P für persönliche Schutzausrüstung, wird es schwer haben, umgesetzt zu werden. Fazit: Die Probleme, Überlastung durch schwere Fahrzeuge, Hitzeschäden durch Klimaveränderungen und gesundheitliche Risiken durch Bitumen sind lange bekannt, wissenschaftlich belegt und technisch teilweise lösbar. Doch statt konsequent vorzubeugen, werden Probleme politisch, organisatorisch und wirtschaftlich verdrängt, bis sie öffentlich sichtbar eskalieren. Erst dann wird repariert, statt vorausschauend saniert. Genau diese reaktive Haltung ist das Kernproblem und angesichts der absehbar wachsenden Klimarisiken immer weniger tragbar. Zwischen Beton und Vision. Warum die Bahnstadt Heidelberg zur Mahnung werden muss. Es klang nach einer Idee, die alles richtig machen wollte. Ein Stadtteil, der nicht nur neuen Wohnraum schafft, sondern auch das Klima schützt. Europas größte Passivhaussiedlung, modern, nachhaltig, ein Modell für die Städte der Zukunft. So jedenfalls erzählte man es, als Heidelberg seinen alten Güterbahnhof abriss und die Bahnstadt auf die Landkarte setzte. Heute, wenige Jahre später, ist von dieser Vision vor allem eines geblieben. Eine Hitzeinsel aus Glas, Beton und Asphalt. Die Bahnstadt ist der jüngste Stadtteil Heidelbergs, Symbol einer desplanerischen Fortschrittsglaubens, der glaubte, Technik könne die Natur ersetzen. Doch wer an einem Sommertag durch die Straßen geht, merkt schnell, hier fehlt etwas. Schatten ist Mangelware, Grünflächen wirken wie Alibis, Bäume wie nachträgliche Dekoration. Die Temperaturen klettern nicht nur regelmäßig auf über 35 Grad, sie bleiben auch nachts hoch. Selbst die ebenfalls dicht bebaute Altstadt ist messbar kühler. Wie konnte das passieren? Katrin Vosshaag, Geografin und Expertin für Klimaanpassung, hat seit 2018 verschiedene Plätze in Heidelberg untersucht. Ihr Fazit ist ernüchternd. Die massive Versiegelung, gepaart mit zu wenigen vitalen Grünflächen, verhindert jede Abkühlung und die kompakte Bauweise, einst als Beitrag zur Nachhaltigkeit gefeiert, verschärft heute das Problem. Die Bahnstadt entstand aus noblen Zielen. Genug Wohnraum schaffen in einer Stadt, in der Wohnungen knapp und teuer sind, gleichzeitig sollte sie klimafreundlich sein, gebaut mit Passivhausstandard, um möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Ein Paradebeispiel dessen, was in Planungsbroschüren so gerne als nachhaltige Stadtentwicklung benannt wird. Doch Nachhaltigkeit endet nicht an der Gebäudehülle. Das zeigt sich heute schmerzhaft deutlich. Denn Stadtentwicklung ist mehr als Dämmen und Energiesparen. Sie ist ein komplexes Zusammenspiel von Dichte, Freiräumen, Wasser, Vegetation und Luftbewegung. Wer Frischluftschneisen zubaut, wer große Plätze fast vollständig versiegelt, wer Bäume als Kostenfaktor betrachtet, der baut die Hitzefalle gleich mit. Ein Wasserkanal, der heute eher einem stehenden Tümpel gleicht, sollte einst Symbol dafür sein, wie Regenwasser sinnvoll genutzt werden kann. Doch an heißen Tagen wirkt auch er hilflos gegen die Hitze, die zwischen den Fassaden steht. Die Stadt wollte vermeiden, dass Starkregen ungefiltert in den Neckar gelangt. Eine sinnvolle Idee. Doch auch hier zeigt sich, Technik kann gestalten, aber nicht alles heilen. Dass es so weit kommen konnte, ist nicht nur eine Folge schlechter Planung, sondern auch politischer Entscheidungen. Die Geschossflächenzahl wurde mehrfach erhöht, um mehr Profit aus dem Projekt zu generieren. Selbst Flächen, die laut Klimagutachten als Frischluftschneisen wichtig gewesen wären, wurden zugebaut. Beschlüsse dazu fielen im Gemeinderat mit breiter Mehrheit. Selbst Parteien, die sonst Nachhaltigkeit groß schreiben, stimmten zu. So wurde aus dem Vorzeigeprojekt ein Mahnmal dafür, was passiert, wenn ökonomischer Druck die ökologischen Grenzen verdrängt. Ausgerechnet der Gardamer Platz, das Herzstück der Bahnstadt, ist heute einer der heißesten Orte Heidelbergs. Und das in einer Zeit, in der jedes zusätzliche Grad über Leben oder Krankheit entscheiden kann. Die Bahnstadt ist nicht nur ein Projekt von Beton, Glas und Passivhauszertifikaten. Sie ist ein Lehrstück. Nachhaltigkeit kann nicht heißen, sich auf Energieeffizienz zu beschränken, während öffentliche Räume veröden und Hitzespots entstehen. Nachhaltigkeit heißt, Stadt als lebendiges Geflecht zu begreifen. Als Zusammenspiel von Mensch, Natur, Klima und Architektur. Was jetzt zu tun ist, klingt simpel und ist immer noch schwer umzusetzen. Keine weiteren Frischluftschneisen zubauen. Plätze und Straßen umgestalten, begrünen, Bäume pflanzen, Dächer und Fassaden begrünen. Wasser als Gestaltungselement nutzen, das Meer kann als Symbol sein und vor allem aus den Fehlern lernen, damit sich in den nächsten Konversionsflächen diese nicht wiederholen. Fazit zur Umgestaltung der Langenröther Straße aus einer Einordnung von Quadratentscheid. Die Umgestaltung der Langenröther Straße sollte das Stadtteilzentrum aufwerten und den Verkehr beruhigen. Dazu wurden Flächen entsiegelt, Bäume gepflanzt, Querungshilfen gebaut, neue Fahrradbügel aufgestellt und Tempo 20 eingeführt. Trotz Investitionen von rund 300.000 Euro blieb die erhoffte Verkehrsberuhigung jedoch aus. Autos fahren weiter zu schnell, Kontrollen fehlen und auch bauliche Maßnahmen wie Fahrbahnverengungen sind zu schwach ausgeführt, um effektiv zu wirken. Für Radfahrende entstanden sogar neue Gefahren. Unsichere Einmündungen, zu enge Auffahrten und riskante Situationen durch Bordsteine und Gegenverkehr. Substanzielle Verbesserungen für den Radverkehr blieben aus. Selbst für Lastenräder vorgesehene Flächen wurden ohne Abstellbügel gebaut. Ursprünglich war ein autofreier Bereich als öffentliches Wohnzimmer geplant. Dieser wurde aber nicht umgesetzt. Der Planungsspielraum war gering, da von Beginn an kaum Mittel für Änderungen vorgesehen waren. Am Ende dominierten erneut die Interessen des Kfz-Verkehrs. Bürgerschaftliches Engagement stieß an enge Grenzen und die Chance auf mehr Aufenthaltsqualität wurde vergeben. Die Realität hat ihn eingeholt. Der ganz reale Rassismus der AfD ist wieder einmal zutage getreten. Noch während des EU-Wahlkampfs beteuerte Stefan Pelzer gegenüber Anfragen, die AfD sei keineswegs rassistisch und habe, Zitat, nichts gegen Menschen anderer Hautfarbe oder ethnischer Herkunft. Er selbst könne das schließlich am besten beurteilen, da er ein Kind mit einer kenianischen Frau habe. Jetzt ist Belzer aus der Wormser AfD-Stadtratfraktion ausgetreten. Nach eigenen Angaben wegen, Zitat, persönlicher Erfahrung mit Diskriminierung, Ausgrenzung sowie rassistischen Äußerungen innerhalb der Fraktion. Die Wormser Zeitung berichtete, dass Belzer seinen eigenen Fraktionskollegen vorgeworfen habe, ihn rassistisch angegangen zu haben, weil sein 13-jähriger Sohn afrikanische Wurzeln hat. Belzer selbst hat nach seiner eigenen Aussage 28 Jahre in Kenia gelebt und gearbeitet. Was genau die AfD-Abgeordneten genau von sich gegeben haben, bleibt unklar. Laut Belzer handelte es sich jedoch um eine bewusste Beleidigung. Beschwerden an führende AfD-Politiker verhalten, offenbar ohne jede Reaktion der Parteiführung. Am 26. Juni erklärte Belzer schließlich schriftlich seinen Austritt aus der Fraktion gegenüber Oberbürgermeister Adolf Kessel, CDU. Sein Mandat will er dennoch behalten, künftig als fraktionsloser Stadtrat.
Das war Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 10. Juli 2025 durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Wally Play, Wally Play, Ratta! Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.